Liebe Gemeinde, ich möchte unser Augenmerk heute auf einige Personen richten, die lediglich eine Nebenrolle spielen in einer Geschichte des Neuen Testaments, aber doch keine unbedeutende. Ich lese Lukas 5, Vers 17 bis 20 in den ausliegenden Bibeln auf Seite 74 des Neuen Testaments. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte da saßen, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter und mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Was hier nur in einem dürren Nebensatz angedeutet ist, möchte ich einmal mit meinen eigenen Worten beschreiben. Nämlich den Weg, den die Männer nahmen, die den gelähmten Menschen zu Jesus brachten. Vor meinem inneren Auge entsteht ein Bild von vier Männern. Mag sein, es war die Abbildung in einer alten Kinderbibel, die eines Tages ganz aufgeregt zu ihrem bettlägerigen Freund kommen. Stell dir vor, dieser Jesus kommt nach hier, von dem jetzt alle sprechen, und der Kranke heilt. Zu dem wollen wir dich bringen. Er kann dich gewiss gesund machen. Hier hätte sich für die hilfsbereiten Menschen das erste Hindernis ergeben können. Was wäre geschehen, wenn der Gelähmte gesagt hätte: Ach, das ist zwar nett von euch, aber lasst mich mal hier liegen. Es ist doch alles viel zu anstrengend. Ich will niemandem zur Last fallen. Ich bin so nichts mehr wert, warte eigentlich nur noch auf den Tod. Solche und ähnliche Reden hören wir nicht selten von eingeschränkten Menschen, haben Ähnliches vielleicht selbst schon gesagt. So hätten in unserer Geschichte möglicherweise die Freunde kehrt machen müssen, um unverrichteter Dinge wieder abzuziehen. Aber das geschieht nicht. Der Kranke scheint einverstanden gewesen zu sein, und sie schultern sein Bett und gehen los. Als sie in die Nähe des Hauses kommen, in dem Jesus lehrt, können sie schon von Weitem sehen, dass sie wegen der großen Menschenmenge Probleme bekommen werden, hindurchzudringen. Ich stelle mir vor, zwei von ihnen hätten gesagt: Das ist ja wohl aussichtslos. Lasst uns lieber wieder umkehren. Hier kommen wir nicht weiter. So wäre das Unternehmen gescheitert, weil die beiden anderen allein nichts hätten ausrichten können. Aber immer noch scheinen sie sich einig zu sein. Sie wollen den Freund zu Jesus bringen. So beginnen sie, sich vorsichtig durch die Menge zu schieben, bitten um Rücksicht für den Mann auf der Bahre. Dabei ernten sie nicht nur böse Blicke, sondern auch hässliche Bemerkungen. Ja, seid ihr denn komplett übergeschnappt? Was ihr da vorhabt, kann überhaupt nicht gelingen. Selbst wenn ihr es schafft, bis vorn zu kommen, gelangt ihr mit dem Bett niemals durch die Tür. Es gibt keine Chance. Geht nach Hause. Und dennoch geben die vier Kumpane nicht auf. Sie raffen ihren Mut zusammen haben eine Idee und machen sich ans Werk. Leicht kann es nicht gewesen sein, selbst auf das Dach des Hauses zu steigen und die Bahre des Kranken hinaufzuhieven. Aber sie mobilisieren alle ihre Kräfte, und als sie die Ziegel des Daches weit genug fortgeräumt haben, um die Bahre hinunterzulassen, legen sie Jesus, ihren Freund, buchstäblich vor die Füße. Wir sehen die vier Männer, wie sie gespannt an den Rändern des Loches hocken und in den Raum hinunterspähen, der voller Menschen ist. Und jetzt geschieht etwas Unerwartetes. Sonst wendet sich Jesus bei Heilungen manchmal an den Hilfesuchenden und sagt: Dein Glaube hat dir geholfen. Doch das bleibt hier aus. Sondern der Evangelist berichtet die Gedanken Jesu. Und als er ihren Glauben sah, ihren Glauben, kam es nicht auf den Glauben des Kranken an, sondern auf den seiner Begleiter oder auf den der gesamten kleinen Gruppe? Was bedeutet das dann für uns? Woran konnte Jesus ihren Glauben erkennen? Ich denke, unsere Geschichte gibt uns etliche Hinweise. Zunächst ist es das Handeln der Personen, das die dahinterliegende Motivation offenbart. Hier treten Menschen füreinander ein, lassen sich nicht von Hindernissen jedweder Art beirren, lassen sich nicht auseinanderdividieren, wie groß die Schwierigkeiten auch sein mögen, die zu überwinden sind. In ihrem Zusammenhalt und in ihrer Unbeirrbarkeit, ihrem Einfallsreichtum und ihrem Mut zeigen sie, was sie füreinander erreichen können. Dies sieht Jesus und nennt es Glauben. Ein Vertrauen darauf, dass sie bei ihm mit ihren Bemühungen an der richtigen Adresse sind, dass dies allein Bedeutung hat, den Freund zu ihm zu bringen. Wie mögen sie sich angeschaut haben, als sie dann seine Worte hörten? Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Erstaunt? Irritiert? Enttäuscht? Hatten sie doch sicherlich etwas ganz anderes erwartet. Und nun das. Was sagt Jesus damit wirklich? Ihr habt Großes, Wichtiges von mir erwartet, und das werde ich euch geben. Ihr habt ein Hindernis beiseite geräumt, um diesen Mann vor mich zu bringen. Und nun räume ich ein Hindernis beiseite, das zwischen Gott und ihm steht. Seine Sünden sind ihm vergeben. Sie stehen nicht mehr zwischen ihm und Gott. Ob die Männer auf dem Dach das sofort verstanden haben? Die Pharisäer und Schriftgelehrten im Raum haben es verstanden und gehen sofort in die Opposition. Ich lese die Verse 21 bis 26. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen: Wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und geh heim. Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden von Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute seltsame Dinge gesehen. Das, was Jesus tut oder sagt, ist Gotteslästerung, lautet das Urteil der Frommen. Das scheint so eine Art Reflex bei ihnen zu sein. Denn die Gotteslästerung war in ihren Augen das schlimmste Vergehen, dessen ein Mensch sich schuldig machen konnte. Ich denke, wir kennen solche Reflexe von uns selbst. Wir nennen sie heute anders: Unmenschlichkeit, Selbstüberschätzung, Selbstgerechtigkeit. Bei anderen können wir sie ausgezeichnet erkennen. Bei uns selbst fällt dies schon erheblich schwerer. Jesus durchschaut solche Regungen schnell. Aber er bezichtigt die Frommen nicht ihrer mangelnden Selbsterkenntnis. Das ist nicht erforderlich. Er verweist nur wiederum auf sich und seine Vollmacht. Ja, er ist der Mensch, mit dem Gott eine einzigartige Verbindung eingegangen ist und der die Macht erhalten hat, alles Trennende zwischen Gott und Menschen fortzuräumen. Zuletzt mit seinem eigenen Tod. Damit bekräftigt er das Handeln der vier Männer und ihres gelähmten Freundes. Sie haben recht daran getan, ihre Hoffnung auf ihn zu setzen. Und indem er ihnen recht gibt, erfüllt er sie durch die Heilung des Kranken. Liebe Gemeinde, dieser Christus befähigt uns zum Glauben, zu einem tätigen, mutigen Glauben, zu einem, der sich mit den Menschen in der Nähe und Ferne verbunden sieht, der sich nicht von ihnen durch Kräfte der Politik oder Wirtschaft trennen lässt, auch nicht von vorgeschobenen Vernunftgründen oder eigener Angst. Zu einem Glauben, der sich nicht weismachen lässt, dass es eine Bekämpfung der Fluchtursachen sei, wenn man hungernde und verzweifelte Menschen in Nordafrika in Ghettos sperrt. Zu einem Glauben, der nicht abgeschreckt wird, wenn eingeschränkte Menschen über ihre Abhängigkeit jammern. Und zu einem, der die eigene Abhängigkeit sehen und annehmen kann. Das mag der schwerste Teil des Lernens in unserer Existenz sein, der uns gegen Ende unseres Lebens zugemutet wird. Unglaubliches haben wir heute gesehen, heißt der letzte Satz in der Züricher Übersetzung unseres Textes. Genau darum handelt es sich. Wir können es kaum glauben, dass wir dazu befähigt sein sollen. Und doch ist es so. Denn nicht von uns kommt die Kraft, sondern von dem Herrn, dessen Kraft in uns Schwachen mächtig sein will. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.